Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Neubau oder Bestand?
Bestand.
Na super, wie einig Sie sich sind, herrlich. Ökonomie oder Gestaltung?
Gestaltung. Ohne Ökonomie gibt es keine gute Gestaltung.
Ist das Glas bei Ihnen eher halb voll oder eher halb leer?
Immer halb voll.
Halb voll.
Als Architekten tragen wir die Verantwortung, nicht nur Räume zu schaffen, sondern nachhaltig zu gestalten. Unser Ziel ist es, das Leben der Menschen zu verbessern, indem wir Atmosphären schaffen, die Wohlbefinden, Innovation und eine harmonische Verbindung zur Umwelt fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgen Holger Meyer Architekten einen ganzheitlichen Anspruch, der sich in ihren Projekten in einem harmonischen Dreiklang aus Einfachheit, Nutzen und Nachhaltigkeit ausdrückt. Ihre Handschrift ist kein festgelegter Baustil, sondern definiert sich über die Arbeitsweise, den Umgang mit Materialien, die Suche nach der besten Lösung, die Optimierung bis ins kleinste Detail. Über allem steht ein Qualitätsanspruch. Architektur von Holger Meyer Architektur soll behutsam und sensibel mit dem Bestand umgehen und offen und mutig in die Zukunft blicken. Wie das mit den bisher gültigen Regeln der Immobilienbranche vereinbar ist, darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Anna Sebizek, heute in unserem Podcast mit Holger Meyer und Thomas Schulz von Holger Meyer Architektur.
Und wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für den Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen.
Sehr gerne.
Wir verändern heute die gewohnte Choreografie und beginnen mit einer Ortsbestimmung. Wir haben nämlich einen schönen Satz gefunden, und zwar: Es gibt kaum eine Stadt, die so schnell ihr Gesicht verändert wie Frankfurt. Was ist denn das Besondere an der Stadt? Gibt es hier durch die Hochhäuser einen besonderen Architekturnährboden?
Ich glaube, die Besonderheit von Frankfurt ist eine relativ kleine Stadt. Wenn Sie es jetzt mit München, Hamburg, Berlin vergleichen, dann ist Frankfurt die kleinste Stadt mit einer extrem hohen Agglomeration an Arbeitsplätzen. Es gibt mehr Arbeitsplätze in dieser Stadt als Einwohner. Das pendelt immer so ein bisschen, aber das ist so eine ganz beeindruckende Zahl. Das hat eigentlich in der Form keine Stadt in der Konzentration in Deutschland zumindest auszuweisen. Und das erklärt einen sehr dynamischen Veränderungsprozess. Da ist quasi sozusagen immer Druck auf der Pipeline, dass man sich quasi jedes frei werdende Gebäude im Hinblick auf eine Optimierung und Veränderung anguckt. Und wenn Sie städtebauliche Entwicklungen in Frankfurt in den letzten 20, 25 Jahren ansehen, dann sehen Sie schon, in welchen engen Zyklen durchaus massive Veränderungen die Stadt geprägt haben.
Ihr Hauptstandort sitzt ja auch selbst in Frankfurt am Main. Würden Sie sagen, das ist ein Vorteil für die Projekte, dass Sie die Stadt besonders gut kennen?
Für einen Architekten ist es generell so, wir sitzen ja in Frankfurt und in München. Und die örtliche Nähe und die Verbindung zu den ganzen lokalen Entscheidern, ich fasse es mal sozusagen, sowohl von der Verwaltung, den Stadtplanern, als auch den Bauherren einfach mal da zusammen, dann ist es mit Sicherheit ein Vorteil, wenn man eine Stadt kennt. Für uns ist Hamburg oder Berlin natürlich fremder als Frankfurt oder München. Und man ist natürlich viel schneller und vielleicht auch ein bisschen sensibler in der Problematik der Aufgabenstellung drin, mit der man konfrontiert wird. Man könnte das aber auch als Nachteil auslegen und sagen, man geht immer mit einer gewissen vorbestimmten Meinung an Dinge dran, die jemand, der von außen kommt, halt einfach noch gar nicht hat, weil er sich einfach völlig frei einem Thema nähert. Und wir haben immer sozusagen eine Vorgeschichte, die wir mit einem Ort in Verbindung bringen, die jemand, der von außen kommt, halt nicht so stark hat. Und das ist einfach von der ersten Herangehensweise, glaube ich, der wesentliche Unterschied.
Ein aktueller Marktbericht, den es ja gerade gibt zum Investmentmarkt von BNP Paribas, sagt, dass der Frankfurter Investmentmarkt weiterhin an Dynamik auch missen lässt. Das ist angesichts der vorherrschenden Unsicherheiten rund um die für Frankfurt so wichtige und marktdominierende Assetklasse Büro derzeit ja auch wenig verwunderlich. Ist das Office tot?
In unserer Wahrnehmung überhaupt nicht. Jetzt komme ich wieder mit München und mit Frankfurt. An beiden Standorten haben wir in den Projekten, die wir betreuen und die auch nach wie vor laufen, eigentlich eine Dynamik in der Nachfrage. Jetzt will ich nicht diesen Dauerbegriff New Work strapazieren. Wir merken aber ganz deutlich, dass unter anderen Vorzeichen Flächen gesucht werden und dass die auch ganz anders betrachtet werden. Ich will da jetzt ein Beispiel nennen. Wir haben für eins unserer Revitalisierungsprojekte einen Pitch gehabt für eine Investmentbank, die ja für ihre, sag ich mal, immer schon etwas speziellere Arbeitsweise bekannt waren, aber darum geht's jetzt gar nicht. Für mich war da durchaus prägend, dass der aus London Zuständige dann nach der Präsentation gesagt hat, wissen Sie, Herr Mayer, warum wir uns das Haus angucken? Und dann sage ich, naja, weil sich mit Revitalisierung parallel zu den Neubauten, die halt am Frankfurter Markt immer noch gängiger sind, auseinandersetzen. Dann sagt er, ja, aber wir dürfen, und das ist Unternehmenspolicy neuerdings, wir dürfen uns gar keinen Neubau mehr angucken, wenn wir in einem Bestand adäquate Flächen anmieten können. Das heißt, eine gute Revitalisierung hat bei uns immer Priorität. Und das, sage ich mal, aus einer Bank heraus, ist eine völlig neue Denkweise, wo ich sage, wir reden alle darüber, dass ein Paradigmenwechsel auf uns zukommt. Wir sind da mittendrin. Wir reden mit den Nutzern, die wir kennen, über andere Bürokonzepte in anderen Gebäuden. Und in dem Prozess befinden wir uns in der Dynamik, die wir gar nicht mehr aufhalten können. Und die wird bestimmt durch die Nutzer. Die wird weniger bestimmt durch die Investoren. Die laufen, das meine ich jetzt gar nicht böse, dieser Entwicklung hinterher, weil sie natürlich das machen müssen, wonach ihre Kunden fragen. Aber bestimmt wird die Schnelligkeit dieser Entwicklung durch die Nutzer.
Das ist ein wahnsinnig spannender Aspekt, den Sie da gerade geschildert haben oder auch ja eben wirklich ein konkretes Beispiel. Sie haben ja auch mit Raphael Gilgen gesprochen, der als Trendscout für Vitra tätig ist. Und er hatte noch relativ kessenen Ausspruch auch gemacht und sagt, mäßige Architektur wird verlieren, qualitätvolle wird gewinnen. Gibt es da auch ein Umdenken, was das Thema der Qualitäten angeht?
Ich glaube, dass Qualität nicht mehr über die spektakulärste Fassade oder den am meisten sichtbaren Neubau definiert wird, sondern Qualitätsdefinition findet auf einer anderen Ebene statt. Wie flexibel ist eine Fläche? Welches Angebot kann ich meinen Mitarbeitern im Gebäude machen und um das Gebäude herum? Das heißt, Urbanitätsfaktoren oder Lagefaktoren haben einen noch anderen höheren Stellenwert bekommen. Und das, was Raphael meint, ist, dass dieses Paket sozusagen, was gute Architektur und guten Städtebau definiert, eine andere Bedeutung bekommen hat. Und die Nachhaltigkeitsaspekte, die dann eben dazugehören, die sind eben auch ein Qualitätsmerkmal. Dass ich heute in der Projektentwicklung, egal ob ich jetzt im Bestand oder im Neubau bin, eine CO2-Bilanzierung nicht nur für den Betrieb, das haben wir ja schon öfters gemacht, sondern für den Erstellungsprozess des Gebäudes mache, ist natürlich eine Entwicklung, die hätten wir uns vor 7, 8 Jahren überhaupt nicht vorstellen können, dass wir uns als Architekten damit aktiv auseinandersetzen müssen. Das heißt, die Vorzeichen ändern sich so massiv und so schnell, dass diese Definition, was ist denn gute Architektur, sich nicht mehr an dem, glaube ich, abbilden lässt, was schöne Bilder in guten Referenzbroschüren sind. Das geht heute tiefer. Und das ist das, was Raphael meinte. Und das ist auch das, was er natürlich aus seiner internationalen Sicht der Dinge mitbringt. Er ist in der ganzen Welt unterwegs. Der sieht viel früher als wir alle sozusagen, wer auf der Welt wie auf diese Themen reagiert, welche Prozesse auf uns zukommen, welche technologischen Entwicklungen möglich sind, wie das alles unsere Art zu leben und zu arbeiten beeinflusst. Und ich glaube, das sind so die Aspekte, die qualitätsbestimmende Begriffe werden.
Herr Schulz, mögen Sie das noch ergänzen?
Ja, vor allem kam diese Entwicklung so schnell, das ist mir da eingefallen. Also gerade dieses Stichwort CO2-Bilanzierung, das ist eine Geschichte, die ist vielleicht 1,5 Jahre alt. Länger ist das noch gar nicht, dieser Trend. Das hat uns so gleich mitgenommen, das Ganze. Und diese Suche nach wertigen Immobilien, nach Umstrukturierung, nach Heben von Werten im Bestandsgebäude, das kommt uns natürlich jetzt gerade entgegen. Das haben wir eigentlich immer schon gemacht, parallel zu vielen anderen Dingen, die wir in den letzten, keine Ahnung, 15, 20 Jahren geplant haben. Aber jetzt trifft es eigentlich ideal. Also wir haben immer Nachhaltigkeit gelebt und haben das auch geplant, ohne dass es von außen so eine große Nachfrage da gab. Und die Objekte, die wir dann bearbeitet haben, haben ein ganz anderes Image bekommen durch geschickte strukturelle Eingriffe, Verlegung von Eingängen, Aktivierung von Innenhöfen zu großen Versammlungsräumen und diese Dinge. All das haben wir eigentlich immer schon gemacht. Aber genau das sind die Räume und die Eingriffe, die genau jetzt gefragt sind.
Wir kommen nochmal auf München zurück, denn auch hier haben Sie mit einem kürzlich fertiggestellten Projekt genau das Passende gezeigt zum Stichwort Umdenken. Das langgültige Mantra von Lage, Lage, Lage konnte damit neu geschrieben werden, und zwar sprechen wir von der Macherei. Sie liegt nicht im Zentrum und hat sich noch vor der Fertigstellung zu einer begehrten Lage entwickelt. Was haben Sie dort anders gemacht?
Ja, ich glaube, diese Grundidee, und da muss man sagen, da war natürlich der Bauherr, der Treiber, auch die Stadt, die gesagt haben, das ist so groß und kann einen so entscheidenden Impuls setzen, da wollen wir nicht einen haben, der uns eine Megastruktur entwickelt, sondern wir wollen verschiedene Architekten, die gemeinsam ein Quartier bauen. Und dieser Prozess, wo er heute würde man wahrscheinlich sagen, kuratierter Prozess, der sozusagen sich aus dem Wettbewerb entwickelt hat, den der Bauherr aber auch begriffen hat im Sinne von gutem Teambuilding. Jetzt haben wir uns unter den Kollegen von Anfang an gut verstanden. Wir sind zusammen nach New York gefahren. Der Matthias Holbig kommt ja aus New York. Wir waren 3-4 Tage unterwegs, haben uns gemeinsam einfach Projekte dort angeguckt, um auf der einen Seite Inspiration zu sammeln, aber auf der anderen Seite einfach, bevor wir in eine Planung einsteigen, einen persönlichen Kontakt aufzubauen, völlig jenseits von der Architekturaufgabe. Und ich glaube, dass die wirklich guten Dinge dann entstehen, wenn man sich nicht als Konkurrenten sieht, sondern wenn man in so einem gemeinsamen Austausch eine Bereicherung sieht. Wir gehen heute noch als Freunde, würde ich sagen, durch dieses Quartier gemeinsam. Jeder respektiert den anderen, jeder weiß, dass die Kollegen, jetzt auch Schmidhuber-Architekten und Holbig, sind ja durchaus unterschiedlich. Wir sind auch anders. Das sieht man im Quartier auch irgendwo an. Das hat aber auch die Stadt gefördert und geschätzt. Und das hat der Bauherr geschätzt. Und der Bauherr nutzt sozusagen dieses gemeinsame Verständnis und diese Energie, die da auch entstanden ist, ja auch immer noch, um dieses Projekt sozusagen zu promoten. Ich kenne ganz wenig Bauherren, die so offen immer noch über Architektur diskutieren, wenn das Haus verkauft ist, längst schon bewirtschaftet ist und die immer wieder diese Qualität hervorheben und immer wieder alle drei mal zusammen und mal einzeln sozusagen die Geschichte dieses Quartiers erzählen lassen. Und da liegt halt wahnsinnig viel drin in diesem Prozess, wenn Sie 3 Büros, wo ganz viele kreative Köpfe sind, miteinander denken lassen und aufeinander loslassen. Man kann da nicht bequem werden, weil man untereinander ständig gefordert ist. Und dieser Wettbewerb in diesem gemeinsamen Prozess, der tut der Sache gut.
Das klingt wunderbar, wenn dann natürlich auch diese Potenziale genutzt werden, die sich daraus ergeben. Sie hatten gerade gesagt, Sie haben sich auch Inspiration in New York gesucht. Wie würde denn die Macherei in Frankfurt im Vergleich aussehen?
Ja, man muss natürlich einen vergleichbaren Ort finden. Man muss ja jetzt sagen, es gibt ja Orte, die sich durchaus in Frankfurt auch ähnlich entwickelt haben. Wenn wir jetzt mal die ganze Hanauer Landstraße nehmen, die war ja vor 25 Jahren auch noch eine Off-Lage, sagen wir mal so, die hat sich für Büro niemand vorstellen können. Und da hat ja mit visionärem Blick der Adi Goldmann, der dann natürlich auch Gebäudebestand hatte, sozusagen dieser Straße angenommen und dem sind andere Entwickler gefolgt. Insofern, ohne dass es ein Projekt ist und eine Macherei, gibt es ja diese Ansätze durchaus auch als Stadtentwicklungsprozess. Und das, finde ich, ist eigentlich das, was man hervorheben muss. Es muss ja gar nicht immer aus einem Projekt kommen, sondern der Impuls ist wichtig. Und dann auch auf einer Verwaltungsebene den Willen vorzufinden, so einen Prozess dann auch mitzutragen. Ja, über Dekaden. Da kommt natürlich im Ostend in Frankfurt zum Beispiel noch dazu, dass man dann sicherlich als weise Entscheidung die EZB dort angesiedelt hat, weil man damit natürlich einen Magnetpunkt an der Stelle geschaffen hat, der natürlich eine unglaubliche Ausstrahlung hat. So ein Impuls setzt eine Macherei eben auch. Aber es geht eben darum, solche Dinge zu initiieren und dann bewusst über ja Dekaden, das ist der Prozess, der läuft ja über 10, 20 Jahre und die Umfeldveränderung um die Macherei herum, die hat ja gerade erst begonnen. Das sieht man ja jetzt ganz schön, dass da eine ganze Reihe von Dingen sozusagen in dem Sog dieses Projektes, weil es eben eine kritische Größe hat, die groß genug ist, sich einfach dynamisch mitentwickeln. Und das ist einfach spannend, sozusagen dabei zu sein und das dann auch mit zu begleiten.
Das ist ja auch schön zu sehen, wenn das dann tatsächlich so einen Sog mit sich bringt, ne? Sowohl jetzt in Frankfurt, was Sie gerade geschildert haben, auf der anderen Seite dann in München, was da passiert. Lassen Sie uns den Blick nochmal auf ein ganz anderes Ihrer Projekte werfen, den Global Tower. Herr Schulz, Sie haben, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt persönlich waren, aber in einem Interview war zumindest das Thema in den letzten Jahren, dass da die Aussage auch kam, wir haben da eigentlich viel zu viel weggeschmissen und uns mit dem Neumachen beschäftigt. Und hier ist ja genau das Gegenteil der Fall. Mit welcher Strategie weckt man denn da dieses Haus so aus dem Dornröschenschlaf?
glaube, der erste Schritt war überhaupt, das Dornröschen da zu erkennen. Das war ja mal ein Solitär, war der Stolz der Commerzbank, statt in der Stadtlandschaft, weit über allen Dingen. Der Vorstand hatte ganz oben seine Dachterrasse. Das war so die alte Welt. Und mit den Jahrzehnten ist es ja immer weiter eingewachsen, vor allem als der große Bruder daneben gestellt worden ist. Von Norm Foster, der Taunusturm etc. ist es plötzlich das kleinste Hochhaus da an der Ecke gewesen. Und man muss es als solches erstmal erkennen. So auf den ersten Blick war so eine bronzefarbene Fassade, war vielleicht auch nicht so direkt ansprechend, ist dann auch immer mehr ein Anhängsel eigentlich geworden von dem großen Haus nebendran, ist zeitweise an die EZB vermietet worden. Und als klar war, die EZB wird dann rausgehen, durften wir uns dann eben für die Commerzbank das erste Mal damit beschäftigen. Und natürlich im Sinne einer Revitalisierung. Wir brauchen auf jeden Fall eine zeitgemäße Fassade. Da haben wir am Anfang damit viel Glas gearbeitet und wollten dem natürlich ein ganz neues, modernes Gesicht geben, dem Gebäude. Und dann sind aber zwei Dinge dazugekommen. Das eine war der Bauherr selber, der den Wert dieser Immobilie erkannt hat, der einfach gesehen hat, das ist für sich irgendwo wie ein alter Porsche. Ja, der hat einfach einen Wert, den kann ich auffrischen, den kann ich aufmöbeln. Dann ist es ein ganz wertvolles Objekt. Und auf der anderen Seite kam uns dann, als wir so langsam uns dem Thema Genehmigungsverfahren etc. genähert haben, dann tatsächlich die Denkmalpflege ins Spiel, die dann gesagt hat, Moment mal, wir sehen das Haus schon ganz besonders. So stand es, glaube ich, im Bericht des Denkmalpflegers. Das ist eine Ikone der europäischen Hochhausmoderne. Und ja, dann hatte man plötzlich da ganz andere Schwerpunkte. Und dann wurde es irgendwie spannend. Zuvor war es so gewesen, der Eingang war eingeschossig, der war irgendwo in der Mitte des langen Gebäudekörpers. Auf der anderen Straßenseite hatte der Taunusturm beschlossen, dass er seine Andienungszone anlegt. Also es war alles andere als ein wertiger, angemessener Zugang. Und so war eine der wesentlichen Entscheidungen, die wir dann früh vorgeschlagen haben, den Eingang auf die Ecke zu verlegen. Denn diese Straßenkreuzung hat plötzlich eine ganz andere Bewertung oder eine ganz andere Bedeutung bekommen. Da standen jetzt vier Hochhäuser beieinander. Ein Makler hat irgendwann mal gesagt, das wäre so in Europa die einzige Kreuzung, wo wir vier Häuser haben, die alle über 100 Meter haben. Also war es schon wieder ein besonderer Ort irgendwo. Und dann war ganz klar, wir müssen da strukturell ran. Wir haben ein zweigeschossiges Eingangsfoyer dort reingeschnitten in die Struktur, auch immer so ein bisschen in der Diskussion natürlich mit dem Denkmalpfleger. Es war ein Geben und Nehmen. Und jetzt ist es schon mal ein ganz anderes Hereintreten in das Gebäude und eigentlich die richtige Geste. Wir öffnen uns zur Stadt mit unserem Gebäude. Die Öffentlichkeit wird in das Foyer erstmals hineingezogen.
Es ist ein schönes Beispiel sozusagen, wie man mutig sich so einer Immobilie stellt, die im Stadtbild irgendwie verloren gegangen war. Also Thomas Schütz hat gerade gesagt, es war eines der prägnantesten Gebäude. Und als wir angefangen haben, war es ein Backoffice-Gebäude der EZB mit einem Möbellager auf der Ecke einer der prominentesten Kreuzungen in Frankfurt, weil die EZB aus Sicherheitsgründen Angst hatte, den Raum anders zu nutzen. Und das wieder rauszuholen und einen Bauherrn zu haben, der ähnlich wie die Macherei eine schwierige Lage war, hier zu sagen, gebt dem Haus doch einfach mal das zurück, was es hatte. Das hat ja im Grundsatz eine gewisse Klasse. Und da gehört dann einer, wie in dem Fall der Uli Höller dazu, der einfach sozusagen mit einem gewissen visionären Mut dann sagt, nee, jetzt lasst uns diese Qualitäten mal rausholen, lasst uns aus der Problematik, dass wir mit dem Denkmalschutz umgehen müssen, dass wir die Fassade genauso bauen müssen, wie sie war, wirklich die Qualität herausholen, die das Haus auch eigentlich hatte und es noch besser zu machen, als es damals war. Jetzt kommen wir wieder mit dem Bild von dem alten Porsche. Wenn der restauriert ist und richtig gut gemacht ist, dann fährt er eigentlich besser als 1970, weil er da natürlich mit gewissen technischen Malessen zu kämpfen hatte, die man heute ausmerzen kann. Ne? Insofern fährt er auch effizienter und er verbraucht weniger und er hat weniger Abgase. Und um das Bild jetzt einfach mal zu strapazieren, auch wenn es ein bisschen platt sein mag, das macht schon Spaß an so einer Wiedererweckung unter dieser Prämisse, wir haben eine gute Struktur und gebt sie sozusagen auch marketingmäßig der Stadt wieder zurück. Also lasst die Leute erkennen, dass da ein Haus stand, was eine Qualität hat und was es nicht einfach nicht wert ist, nicht mehr beachtet zu werden, nur weil es 50 Jahre alt ist.
Den Spaß an Ihrer Arbeit, den können wir Ihnen anhören. Sie haben jetzt eben auch schon die unterschiedlichen Akteure dabei genannt. Einerseits den Bauherrn, wieder ein Bauherr, der so innovativ ist, der mutig ist, der neue Wege mit ihnen gemeinsam geht. Auf der anderen Seite der Denkmalschutz. Wie gelingt es Ihnen da, die Akteure auch über den langen Projektzeitraum beieinander zu halten und letztendlich ja dann auch am gleichen Strang zu ziehen?
Ich sehe unsere Rolle, und das ist auch tatsächlich so, die sehe ich ein bisschen als Mediator in diesen Prozessen. Also wir haben einen Bauherr, der hat berechtigte Ansprüche, wo ich sage, die verstehen wir auch. Es gibt einfach wirtschaftliche Zwänge, denen man sich nicht entziehen kann. Die Dinge müssen finanziert werden, die müssen sich am Ende rechnen. Und auf der anderen Seite gibt es Entscheidungsträger, sei es Denkmalpflege, ein Stadtplanungsamt, die natürlich berechtigte öffentliche Interessen zu wahren haben. Und den Ausgleich da zu finden, das ist letztlich zum großen Teil unser Job. Und der Vorteil ist natürlich, dass wir uns über die Jahre ein Vertrauen erarbeitet haben, dass man uns die Rolle auch ernsthaft abnimmt, weil man auf beiden Seiten sieht, dass wir Lösungen geschaffen haben. Wir haben Projekte fertig bekommen, mit denen sowohl die Stadt zufrieden sein kann und damit der öffentliche Raum was gewonnen hat, als auch der Bauherr zufrieden sein kann, weil er ein gutes Haus gemacht hat und auch einen ökonomischen Erfolg damit hatte. So, und wenn man die Akzeptanz von beiden Seiten hat, dann hören auch beide Seiten mal zu, wenn es schwierig wird. Und dann ist es halt extrem wichtig, wenn es mal schwierig wird, dann auch mit dem einen oder dem anderen mal ein ernstes Wort zu reden und zu sagen, wir haben jetzt hier eine Grenze erreicht. Und die musst du jetzt akzeptieren. Und den Weg müssen wir jetzt bitte so gehen, damit wir eine Erfolgschance haben auf eine Umsetzung. In der Regel funktioniert das in dem Ausgleich in den Gesprächen schon. Aber es gibt immer wieder Punkte im Projekt, wo man dieses Gespräch suchen muss. Und das ist auch die Rolle, in der wir uns da verstehen, dann im Ausgleich beider Interessen die bestmögliche Lösung zu finden. Ein gutes Beispiel ist beim Global Tower das Thema der Brüstung. Mhm. Der Bauherr wollte eine raumhohe Fassade, weil er sagt in Frankfurt, ich muss raumhohe Fenster vermieten, ich kann nicht ein Hochhaus mit einer 1 Meter hohen Brüstung haben. Unsere kreative Aufgabe war es, der Denkmalpflege beizubringen, dass eine Fassade, die wir in der Proportion nicht verändern, und sie werden es nicht erkennen, wenn wir es ihnen nicht erklären. Wir haben einfach die Bänder, das ist eine horizontal gegliederte Bandfassade, die haben wir so weit nach unten verschoben, dass die Brüstung halt einfach extrem niedrig geworden ist und wir haben in Nuancen die Proportionen dieser Fassade verändert. Das war aber wirklich ein Zentimeterspiel in vielen Terminen, wo es immer rauf und runter ging. Der Bauherr immer mehr, die Denkmalpflege immer weniger. Und das ist aber ein Prozess, so lästig und mühsam der auch sein mag, wenn sich ein Architekt eben nicht stellen mag und sagt, ich baue lieber auf der grünen Wiese, ich habe einen Bebauungsplan, ich möchte schnell fertig werden und sozusagen rationale Architektur machen, dann akzeptiere ich das, das ist okay. Wer sich auf dieses Terrain wagt, der muss akzeptieren, dass er für das Honorar, was er bekommt, leider mehr arbeiten muss. Und da gehören eben genau solche Themen dazu. Das ist so, dafür ist die Anerkennung und der Erfolg halt auch ein anderer, wenn man so ein Produkt zu Ende geschafft hat für alle Seiten.
Denn am Ende wollen ja alle das Gleiche, ne? Das muss erfolgreich am Markt positioniert werden. Aber das, was Sie auch gerade geschildert haben und auch zu Anfang gesagt haben, dadurch, dass Sie in Frankfurt ja verwurzelt sind, sich da bestens auskennen, kommt das auf dieser Seite Ihnen wahrscheinlich auch hier und da immer wieder ein bisschen zugute.
Wir haben ja jetzt auch schon wieder Projekte, die wir mit dem Denkmalschutz machen, gerade wieder in der Revitalisierung, wo wir in der Genehmigung sind. Da ist es natürlich so, dass die Beteiligten sich alle kennen, in dem Fall sogar ein neuer Bauherr dann dabei ist und das dann ein wirklicher Vorteil für den Bauherrn ist, dass wir einfach auch schon 2 denkmalgeschützte Hochhäuser in Frankfurt saniert haben.
Mhm. Ja, da passt ein Satz dazu, den hat der Holger Meier mal ganz früh mir gegenüber erzählt, als ich hier eingestiegen bin, weil es reflektiert, glaube ich, so seinen Umgang mit allen Beteiligten hier in Frankfurt, dass er gesagt hat, Frankfurt ist einfach zu klein, um sich schlecht zu benehmen.
Sehr gut.
Ja, ich denke, das passt ganz gut zusammen, wo wir auch gerade schon viel über die verschiedenen Akteure gesprochen haben. Sie haben ja schon angesprochen, dass natürlich auch die Bemühungen ihrerseits da einfach eine große Rolle spielen. Und wir haben über einige Erfolgsgeschichten gesprochen. Jetzt gibt es aber natürlich auch das Gegenteil. Uns begegnet immer wieder das Buzzword, kann man es eigentlich schon nennen, Stranded Asset. Wie ist denn Ihre Haltung dazu?
Wir sehen uns ja einer Fülle von Gebäuden gegenüber. Jetzt haben wir über die Dynamik in Frankfurt gesprochen, wo der Markt ja dann doch in relativ engen Zyklen die Gebäude revitalisiert. Wir müssen jetzt sagen, und das hat auch gerade der Thomas Schulz wieder auf dem Tisch, Wir befassen uns ja mittlerweile mit Gebäuden, die 25 Jahre alt sind oder 20 Jahre, wo die Bauern verzweifelt sagen, das ist doch noch eine tolle Natursteinfassade. Sagen wir dann, ja, das hilft ja aber nichts, wenn da hinten waren nur 6 oder 8 Zentimeter Dämmung sind. Und das ist eigentlich das, was ich einleitend sagen wollte. Ich bin verwundert, mit welchen Verdrängungsmechanismen im Moment die Bestandshalter noch mit dieser Thematik umgehen und so ein bisschen hoffen, wie die Autoindustrie, die sagt, der Verbrenner darf nicht abgeschafft werden 2035, was er wahrscheinlich auch erst später wird. Und das ist ja richtig, aber bei den Häusern darauf zu warten, dass die Regularien geändert werden, ist mit Sicherheit der falsche Weg. Und ich habe ja das Thema angesprochen, die Nutzer forcieren das Ganze jetzt in einer Richtung, den Druck aufbauen wird, wo sich, glaube ich, noch nicht alle Beteiligten klar sind, wie viele Immobilien das betreffen wird, wo die großen institutionellen Mieter, Konzerne und Unternehmen gar nicht mehr anmieten dürfen. Das ist in Deutschland nicht so radikal. In London wird es so sein, dass ab 2035 Gebäude in einer bestimmten Energieklasse überhaupt nicht mehr vermietet werden dürfen. Die Regularien sind draußen und da ist ein relativ panischer Druck in der Überarbeitung dieser Themen. Und wie mein Londoner Bauherr sagt, das passt zu dem Thema dann auch, die Deutsche macht alles gründlich auf die Krise. So sind wir ja mit allen Dingen und Entscheidungen dann auch oft ein bisschen langsamer und träge, weil wir sie besser machen wollen als alle anderen. Und daraus entsteht natürlich doch eine vielleicht auch mangelnde Dynamik in dem Thema. Und ich glaube, dass der Druck in den nächsten 5 Jahren an der Stelle massiv steigen wird und das Bewusstsein auch ein ganz anderes wird. Jetzt muss man sagen, Asset Manager, der noch ein vermietetes Haus hat, der hat natürlich vielleicht auch nicht die Brille, die 15 Jahre in die Zukunft reinguckt. Aber ich glaube, dass die Hauptaufgaben für uns als Architekten genau in dem Bereich liegen werden in den nächsten 10 Jahren. Also ich kann es für uns fürs Büro beschreiben. Wir haben in diesem Jahr, würde ich sagen, bei den Projekten, die wir Gott sei Dank alle anfangen dürften, keine 10% an Neubau. Der Rest ist alles Umbau und Bestand. Und das sagt eigentlich alles über die Dynamik zu dem Thema. Und das sind ja alles Sachen, die sozusagen in die Kategorie Stranded Asset fallen, wenn da nichts passiert.
Ja, das ist eine Menge. Wahnsinn. Ich würde gerne nochmal schwenken, oder so richtig schwenken ist es auch nicht, aber was macht denn in Ihren Augen eine lebenswerte Stadt aus? Was sind die wichtigsten Aspekte aus Ihrer Sicht?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall Urbanität, eine räumliche Dichte, eine Erlebnisdichte, das Beieinander von verschiedensten Funktionen, eigentlich wieder so ein bisschen zurück in die Stadt des 19. Jahrhunderts, ja, dass es nicht ganze Viertel monofunktional aufgezogen sind, sondern dass die unterschiedlichsten Funktionen wieder enger beieinander kommen. Ich denke, das ist auch der Grund, diese Suche nach Urbanität, nach Erlebnis, warum dann auch mein Büro eher die zentralen Orte jetzt gesucht werden, weil die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern da einfach auch das als was Attraktives bieten müssen. Da sind die klassischen Bürostandorte natürlich schwierig. Ein Unternehmen wird wahrscheinlich schwieriger qualifizierte, talentierte Mitarbeiter finden, wenn der Standort dort draußen ist, im Verhältnis hier in zentralen Lagen von Frankfurt.
Und Stadt ist, glaube ich, Vielfalt in jeder Beziehung. Frankfurt ist natürlich ein bisschen ein anderes Bild, weil wir diese Vielfalt haben. Frankfurt war immer eine extrem internationale Stadt. Frankfurt war immer geprägt von einem relativ schnelllebigen Rein und Raus. Waren immer Leute, die hier waren, die waren mal 4, 5 Jahre da, dann waren sie wieder weg. Das heißt, es gibt immer eine größere Toleranz, irgendwie Leute von außen aufzunehmen, als in anderen Städten, die so ein bisschen sich mehr auf ihre Regionalität beschränken. Das ist das, was ich auch an Frankfurt geschätzt habe. Was für mich aber eben, sag ich mal, Stadt ausmacht, ist eben genau das, was man in Frankfurt im Kleinen sehr gut findet, in Berlin im Großen. Und das gilt es halt wirklich zu pflegen und dann eben auch städtebaulich zu unterstützen und gerade Nachbarschaften und Strukturen zu schaffen, die das eben sozusagen fördern, dass man es noch beibehalten kann. Ich glaube, dass man es schlecht reglementieren kann. Stadtplanung kann ordnen. Aber ich glaube, dass man eine Stadt in dem Wunschbild, wie man sie sieht, dass man sie nicht regulatorisch erzwingen kann. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns auch bewegen mit dem, was wir tun.
Aber das ist ja jetzt gerade auch eine Chance, wenn bestimmte Immobilien nicht mehr laufen oder bestimmte Konzepte jetzt zum Beispiel einkaufen auf der Zeil, wo man einfach sieht, durch den Online-Handel besteht gar nicht mehr der Bedarf an diesen großen Handelsflächen in einem Gebäude, mehrere Geschosse und so weiter. jetzt tun sich da auf einmal Räume und Chancen auf, dass vielleicht wieder ein bisschen mehr Urbanität oder noch mehr eine Nutzungsmischung auch dort Platz findet. Das ist ja auch Teil unserer Arbeit aktuell, ja, dass wir uns mit dieser Aufgabe überhaupt auseinandersetzen, die ja auch nicht irgendwie gewollt und gesteuert ist, sondern die kommt letztlich aus einer Marktentwicklung heraus.
Aber da kommt auch wieder das Bild, was ich vorhin angesprochen habe, dass sozusagen die Nutzer der Treiber sind. Mhm. Vor 10 Jahren wäre es noch relativ undenkbar gewesen, dass die großen Immobilienfonds, Versicherungen oder wer auch immer diese gemischt genutzten Komplexe erwerben oder sogar danach suchen. Heute wird auf der Investorenseite das plötzlich als Vorteil angesehen, das, was die Nutzer auch wollen, auch tatsächlich im Portfolio haben zu wollen, weil es halt natürlich viel risikoärmer ist, als eine Immobilie mit 45.000 Quadratmetern, wo nach 10 Jahren ein Nutzer aussieht, zu sagen, ich habe ein Haus, wo gewohnt wird, wo Geschäfte drin sind, wo Büro drin ist,
wo vielleicht noch Fitness gelernt wird.
Also sozusagen die Stadt im Kleinen, dass die vertikale Stadt stattfindet, das werden die Projekte sein. Und auch das lernen wir ja gerade im europäischen Ausland, wenn man nach Paris guckt, auch nach Amerika guckt, dann sind das die Projekte, die im Prinzip auch als die Zukunftsprojekte angesehen werden.
Jetzt haben wir viel über die Zukunft gesprochen und ich denke, das gibt auf jeden Fall einen positiven Ausblick auch auf viele Veränderungen und neue Aufgaben, die da anstehen können. Wir haben zum Abschluss unseres Podcasts jetzt aber noch einmal eine ganz andere Frage mitgebracht, und zwar eine sehr persönliche. Und zwar wüssten wir gerne, welches Gebäude des Zeitgeschehens Sie selbst denn gerne entworfen hätten.
Also ich habe nie ein Museum gemacht. Ich denke es immer andersrum. Ich überlege mir immer, wenn ich nicht Architekt werde, mit welchem Architekt würde ich den bauen? Das finde ich ist immer so die spannendere Frage. Ich weiß, das ist jetzt keine direkte Antwort. Und da gibt es so, die begleiten einen so im Leben. Das merkt man dann auch selber, wie man sich selbst verändert, sozusagen an diesem eigenen Maßstab. Ich habe mal angefangen und da war es Richard Meyer. Und mittlerweile sage ich, wenn ich ein Haus bauen würde, würde ich es mit David Chipperfield bauen.
Okay.
Weil ich aber diese Klarheit und Strenge unglaublich schätze und diese Fähigkeit sozusagen mit unterschiedlichen Maßstäben und Aufgaben umzugehen, also wirklich im Kleinen zu denken, aber auch in der wirklichen Großform, das können ganz viele nicht. Die sind im Kleinen gute Architekten, wenn es groß wird, wird es ein bisschen diffus oder zu sehr repetitiv oder verliert die Qualität, die es im Kleinen hat. Das ist bei ihm nicht so. Das finde ich als Antwort, Entschuldigung, wenn es nicht ganz genau die präzise Antwort ist, aber es ist mehr das, was mich interessiert, als ein spezielles Gebäude.
Ja, doch, das lassen wir auf jeden Fall durchgehen als Antwort.
Bei mir sind es beide Aspekte, also Kulturbau auf jeden Fall auch. Also das wäre auf jeden Fall eine spannende Aufgabe, wo ich gern dabei gewesen wäre, wäre dann wahrscheinlich die Elbphilharmonie. Ja, eben auch das Ding, dass da über diesen Kulturbau, der da auf einem Speicher platziert wurde, die Stadt unheimlich aufgeladen wurde, ja, so ein Magnet, so ein Kraftzentrum entstanden ist und wie das geleistet wurde, die Integration eines Kulturbaus auf der alten Struktur, das ist wirklich beispielhaft.
Das ist ein wunderbares Schlusswort und wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben in Ihre Arbeit, in Ihre Vorstellung, wie ist die Stadt gut, wie gehen Sie die Dinge an. Und danke für die inspirierenden Worte und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.